Hallo und einen wunderschönen guten Abend im White Noise. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich bin Jonas Bolle. Ich mache in diesem Jahr das Kulturmanagement und ein bisschen das künstlerische Programm hier im White Noise. Ich möchte gar nicht viel sagen, nur vielleicht ganz kurz zu dieser Reihe Make Noise, die wir hier gestartet haben. Das ist eine Kooperation zwischen dem White Noise und der mobilen Jugendarbeit. Wir haben Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres angefangen, uns hier im White Noise zu fragen, wie dieser Raum anders genutzt werden kann als Clubraum, was ihr ihm wahrscheinlich auch alle anseht. Und haben versucht, diesen Raum möglichst vielen verschiedenen Initiativen, Vereinen und Institutionen zugänglich zu machen, die sonst vielleicht auch in so einem Raum nicht so sehr vertreten sind. Einerseits, weil sie vielleicht institutionell an einer ganz anderen Stelle arbeiten oder weil sie vielleicht auch bestimmten Personengruppen angehören, die hier andere Barrieren haben, um hier Zugänge zu bekommen. Und so haben wir diese Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen und freuen uns sehr, heute Abend diese Veranstaltung gemeinsam mit der Stadtbibliothek zu machen. Wie gesagt, ich will gar nicht so viel sagen. Mit Make Noise gibt es noch ein paar Veranstaltungen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, dann bekommt ihr auch die anderen Sachen noch mit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier seid. Und viel Spaß bei dem heutigen Abend.
Ja, hallo. Guten Abend. Ich freue mich auch total, hier sein zu dürfen. Und ich freue mich total, dass heute Abend Harmi Nguyen hier sein wird, um aus ihrem Buch zu lesen für euch. Und ich freue mich besonders, weil ich bin ja eigentlich hauptberuflich als Drehbuchautor und Filmemacher unterwegs. Und heute Abend darf ich quasi so als Fan auch von Harmis Buch stellvertretend für euch, wenn die Fans hier auch im Publikum vorhanden sind, mit ihr sprechen. Und daher möchte ich bitten, Harmi Nguyen. Ich glaube, sie hört mich, Harmi. Kommst du? Ja. Harmi Nguyen. Ja. Super schön, dass du da bist. Hallo, Harmi. Ja. Bevor ich dir gleich das Mikrofon übergebe, wir rübergehen auf die Bühne, auch für die Lesung, möchte ich kurz noch dich vorstellen. Für die, die das Buch noch nicht kennen, also das Buch von Harmi heißt Das Ende der Unsichtbarkeit. Und Harmi Nguyen ist 1989 in Vietnam geboren und 1991 mit ihrer Mutter nach Deutschland geflohen, wo ihr Vater als Vertragsarbeiter in der ehemaligen DDR tätig war. Sie studierte VWL, Soziologie und Politikwissenschaften in Halle an der Saale und in Luzern. Heute arbeitet Harmi Nguyen als Projektleiterin und Bildungsreferentin in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Außerdem setzt sie sich als Aktivistin für eine gerechtere Gesellschaft ein. 2022 wurde sie dafür vom Focus Magazin zu den 100 wichtigsten Frauen des Landes gewählt. Anja. Im Oktober 2023 erschien ihr Buch Das Ende der Unsichtbarkeit. Und das dieses Jahr mit dem Buchpreis der Frankfurter Emigrationsbuchmesse ausgezeichnet wurde. Gratulation nochmal. Und der Untertitel des Buches heißt, warum wir über anti-asiatischen Rassismus sprechen müssen. Und das wollen wir heute Abend tun. Harmi Nguyen, schön, dass du da bist. Bist du gut nach Stuttgart gekommen?
Ja, ich habe ja nur eine Stunde und 50 Minuten gebraucht aus Frankfurt. Also war alles super. Die Bahn kam ein bisschen zu spät, aber alles gut, nur 10 Minuten.
Wunderbar. Bevor wir beginnen, nur kurz einen Ausblick für euch. Also Harmi wird in mehreren Abschnitten aus ihrem Buch lesen. Wir werden dazwischen eine kleine Pause haben. Die werde ich nutzen, um ein, zwei Fragen zu stellen. Einfach um nochmal das Gehörte sacken zu lassen. Und im Anschluss der Lesestellen werden wir dann noch ein bisschen ausführlicher sprechen und danach dann für euch, fürs Publikum öffnen. Also wenn ihr schon bei der Lesung Fragen habt, bitte gerne merken. Wir freuen uns über jede Frage, die dann später kommt. Und da habe ich dich bitten, Harmi, wenn du möchtest, gerne anfangen.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Damals, als ich dein Buch gelesen hatte, bevor ich wusste, dass wir auch hier heute stehen werden, also daher freue ich mich nochmal für euch alle umso mehr, hier zu sein zu dürfen, war das auch direkt das, was mich auch abgeholt hatte. Also ich stehe hier heute Abend natürlich als Moderator, auch als Filmschaffender vielleicht, aber natürlich auch als Person mit vietnamesischen Wurzeln und auch als Person mit einer migrantischen Biografie hier und einfach die erste Frage für dich, hat dieser Prolog, war der für dich auch der Anfang deiner Arbeit an dem Buch?
Ja, tatsächlich ja. Also wir sind ja 2020 nach Frankfurt gezogen aus Zürich und irgendwie ein Wochenende nach unserem Umzug war Lockdown. Und wir kannten noch überhaupt keine Menschen in Frankfurt. Ich habe da einen neuen Job angefangen. Ich habe genau einmal einen Tag im Büro verbracht, meinen Laptop und so geholt und bin direkt wieder nach Hause ins Homeoffice. Und ich habe irgendwie so Kontakte gesucht und habe gedacht, okay, mache ich mal mein Instagram-Profil öffentlich und schreibe über Mutterschaft. So ganz das, was halt auch ganz viele andere machen. So werde ich halt auch Momfluencerin. Und ja, und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht über Mutterschaft sprechen, ohne über meine Rassismuserfahrungen zu sprechen. Also es kam eigentlich relativ schnell und ich habe es gar nicht geplant, aber irgendwie, ja, ging es nicht anders. Und dann habe ich einfach gemerkt, durchs Austausch mit vielen Menschen, dann dadurch, dass es irgendwie so eine Lücke ist, also dass viele vor allem nicht über anti-asiatischen Rassismus sprechen und auch noch nicht so viel darüber gehört haben. Und dann habe ich nicht aufgehört damit und das hat das eigentlich angestoßen. Und eigentlich fing es mit meiner damals noch zweijährigen Tochter an.
Darf ich fragen, wie alt sie heute ist, deine Tochter?
6.
6, okay. Für Zeit. Darf ich weitergehen? Okay.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Vielen Dank. Ich finde, in deinem Buch ist sehr gut zu spüren, dass vor der Unsichtbarkeit auch die Sprachlosigkeit da ist. Und dass gerade in deiner eigenen Biografie das Ende der Sprachlosigkeit vorwegging. Ne, bevor du dich auch mit der Unsichtbarkeit beschäftigst und auch die Unsichtbarkeit sogar in ein Buch fasst. Gabst du dich einen bestimmten Moment, wo du gespürt hattest, dass diese Sprachlosigkeit ein mögliches Ende bekommen könnte?
Ja, ich habe sogar einen ziemlich konkreten Moment. Also ich nenne es auch gern meinen Erweckungsmoment. Und zwar, der war auch relativ spät. Ich war schon Mitte 20 und ich war da gerade im Masterstudium in Luzern in der Schweiz. Und ich hatte da zum ersten Mal einen Dozenten mit ostasiatischen Wurzeln, also er kam aus Japan. Und ich habe bei ihm ein Seminar besucht, da ging es um Inklusion, Exklusion der Gesellschaft und dann ging es aber auch vor allem um so Diskriminierung. Und da hat er so ein Beispiel erzählt. Er war da Gastdozent und er hat irgendwie Bekanntschaften gesucht und hat dann über eine App einfach so versucht, FreundInnen kennenzulernen. Und dann hat er sich mit einer Person getroffen und dann hat er erzählt, dass die Person dann meinte, ja, du als Japaner, du musst das ja eigentlich gar keine Probleme haben, hier irgendwie FreundInnen zu finden, weil ihr seid ja immer so höflich und angepasst. So, und als ich das gehört habe, dachte ich so, ja, kenne ich. Also ich meine, das ist das, was man mir ja auch schon immer immer gesagt hat, ich sei ja so angepasst und so höflich und gut integriert. Und dann, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh ja, krass, ich kann mich damit total identifizieren. Und dann hat er gesagt, ja, und das ist positiver Rassismus. Und ich war so, krass, also es gibt ein Wort dafür, also ich kannte das nicht. Ich habe ja meinen Bachelor auch Wirtschaft studiert, das heißt, ich hatte ja gar nichts mit so politischen Themen zu tun. Und erst im Master, als ich Politik und Soziologie studiert habe, habe ich angefangen, mich auch mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber positiver Rassismus, das habe ich wirklich erst mit Mitte 20 gehört. Und dann fing es an, in mir zu arbeiten. Und dann fing ich an, darüber zu sprechen, aber erstmal nur im Privaten. Ja.
Und die Sprache finden, das hat natürlich auch jetzt in Bezug zu deinen Eltern, die auch von den Sprachkenntnissen her sicherlich stärkere Hürden hatten auch, sich auszudrücken. Ich glaube, dass der nächste Teil, den du liest, geht auch in die Richtung. Ja.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Danke, Hami. Ich finde, das zeugt so von, Entschuldigung, von so einer großen Stärke, dass du auch so offen und direkt von solchen Erinnerungen sprichst, die auch davon, dass dir diese Erlebnisse damals vielleicht nicht so bewusst waren, die da aber trotzdem geblieben sind, verinnerlicht wurden und erst später sichtbar wurden auch. Und für mich war das Lesen auch, gerade von der Passage, wo ich selber an eigene Erfahrungen gedacht habe als Kind. Und das kennen, glaube ich, viele mit amerikanischen Eltern erster Generation, dass im jungen Alter wir schon als Übersetzer und Übersetzerin mitgehen mussten auf Amtsbesuchen. Und es macht mit einem als Kind auch sehr viel. Und jetzt, wo du auch rückblickend drauf schaust, es ist, glaube ich, nicht etwas, was du für die nächste Generation dir auch wünschst, oder? Also es ist etwas, was eigentlich keinem Kind gewünscht werden sollte oder auferlegt werden sollte.
Ja. Ja, also wenn ich das so vorlese, dann denke ich auch gar nicht nur so an mich oder an meine Geschichte, sondern ich denke an die vielen Geschichten, an die vielen Kinder, die das immer noch machen müssen, die immer noch Angst davor haben müssen, abgeschoben zu werden. Und ich habe einen Freund von mir, seine Eltern leben seit über 40 Jahren in Deutschland und haben immer noch eine Duldung. Also seit 40 Jahren gehen sie alle 3 Monate zur Ausländerbehörde und haben Angst, abgeschoben zu werden. Und dieses sehr Existenzielle, was man als Kind ja eigentlich gar nicht fühlen sollte, also ich meine, ich sehe das ja jetzt live bei meinen Kindern und ich bin so dankbar und froh dafür, dass das so ist, dass sie ihre größte Sorge ist, dass sie nicht genug Zeit haben zum Spielen am Nachmittag, so nach der Kita. Und dann gibt es Beschwerden. Ich habe heute nur so kurz gespielt. So, und das freut mich total, dass das so ihre Probleme sind. Und das sollte, so muss es auch sein. Und als Kind irgendwie so nicht nur diese Erwachsenenprobleme zu haben, sondern auch diese existenzielle Angst zu haben. Und dann noch diese Ausgrenzungserfahrungen, die man ja dann die ich ja dann in der Schule und viele andere in der Schule auch erleben und erlebt haben. Das ist einfach, das macht natürlich was mit einem und das wünscht man, also das wünsche ich niemandem. Ja.
Danke, Ami. Wollen wir weiter zum nächsten?
Ja, gerne. Genau, bevor ich den Teil lese, vielleicht noch kurz zum Rahmen. Also ich bin ja in der vietnamesischen Diaspora aufgewachsen. Ich bin mit 2 nach Deutschland und dann war ich eigentlich nur in der vietnamesischen Diaspora. Ich war gar nicht so in dem Kindergarten, nicht so wirklich, nur so 2 Monate oder so. Und ich konnte kein Deutsch, als ich eingeschult wurde. Und ich hatte gar keine Berührungspunkte so richtig zur deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und genau, und dann war sozusagen so mit der Einschulung, das war für mich wie ein neues Leben oder wie so eine, ja, einfach wie so ein bisschen Kulturschock sozusagen. Und genau, und so mit diesem Setting, bin ich die ersten Jahre meines Lebens sozusagen in die Schule gegangen. Und jetzt lese ich über einen Aspekt von des anti-asiatischen Rassismus, das ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt und es ziemlich wahrscheinlich auch nicht so als schlimm oder die meisten vielleicht auch gar nicht so als schlimm gewertet haben. Und ich versuche zu erklären, warum es ja doch schlimm ist.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Danke, Hami. Ich muss nur kurz sagen, also auch dir zuzuhören jetzt in der Lesung, also wir haben uns vorher nicht persönlich gekannt und ich habe es ja nur gelesen, es macht was mit mir. Also nicht nur mit der Stimme, sondern tatsächlich, also es was sehr zu mir gesprochen hatte in dem Kapitel deines Buches ist, dass etwas, was ich selber gespürt hatte in meiner Jugend und auch meiner Kindheit und im fortlaufenden Leben, du so benennst und verständlich machst. Und auch für mich etwas, ein Gefühl in Worte bringst. Nicht nur, dass ich das irgendwie besser, klarer sehen kann, sondern auch klarer kommunizieren kann. Und das ist ein großes Geschenk, glaube ich, auch von dem Kapitel, gerade zu dem Thema positiven Rassismus, der ja schon also bei mir jetzt immer mitschwang. Ich habe später dann auch den Begriff dann gelernt und ich wusste, okay, das kann man, ist, kann man so benennen, aber gespürt hatte ich den schon vorher. Und wirklich interessanterweise auch nicht nur negativ, sondern tatsächlich positiv. Also ich habe mich dahinter geschützt gefühlt. Ich konnte gut irgendwie damit umgehen und merke aber jetzt natürlich auch, dass das, was du auch ansprichst, dass es auch mit einem selbst, mit einer eigenen Psyche was macht, dass es nicht ohne Spuren vonstatten geht. Und dieser Wunsch nach dem Ende der Unsichtbarkeit ist ja auch verbunden mit einem Wunsch von Aufmerksamkeit, der ja nicht verbunden ist mit, wir müssen ja laut werden auf eine Art und Weise und unsere Sprache finden und Aufmerksamkeit erzeugen, aber gleichzeitig eilt uns unser Ruf ja auch voraus. Wie denkst du dazu?
Ja, wie du das sagst, ne? Wir möchten nicht nur aus der Unsichtbarkeit raus, sondern es ist so basic, ich möchte einfach als Individuum wahrgenommen werden. Ich möchte einfach als Mensch mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenem Charakter und allem wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Betroffene oder die eben auch so das kennen, dass sie so als immer ruhig und höflich und gut integriert gelten, dass es einfach trotzdem so eine, wie so ein enger Raum ist, ne, der in den du reinkommst, obwohl der Raum eigentlich so groß ist, aber für dich ist er nur so klein, weil eben diese Erwartungen diesen Raum so klein machen. Und das zum einen das, genau, das ist eben das, was eigentlich so grundsätzlich, also so basic ist, ne? Aber ich glaube, viele, die das nicht betroffen sind, sich das gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man eben, wenn einem der Ruf sozusagen schon vorauseilt. Und dann ist das Problem eben am positiven Rassismus auch, dass die Diskriminierung, die wir ja auf institutioneller Ebene trotzdem haben und die rassistische Gewalt, die wir trotzdem erfahren, nicht gesehen wird. Weil so ganz nach dem Motto, wo es keine Probleme gibt, müssen wir ja auch keine Probleme lösen. Und das zeigt sich eben auch in den finanziellen Ressourcen, die das Thema, also ne, die zum Thema anti-asiatischem Rassismus existieren, nämlich fast gar keine finanziellen Ressourcen. Also ich arbeite ja in der politischen Bildungsarbeit und ich weiß, dass es für bestimmte Themen Gelder fließen vom Bund und für andere Themen nicht. Und anti-asiatischer Rassismus ist auf jeden Fall ein Aspekt, der sehr, sehr wenig gefördert wird, ne, das zu untersuchen. So für die irgendwie in Akademia unterwegs sind, also an der Uni arbeiten und so weiter, da merkt man das ja auch, ne, wo welche Dissertationsthemen werden gefördert. So, ich glaube, für Politikwissenschaften und Soziologie gibt es eh schon eher weniger und dann aber auch noch dieser Bereich anti-asiatischer Rassismus, also ich kann irgendwie an einer Hand aufzählen, wer dazu forscht. Und das alles hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie auf diese Rassismusform geblickt wird. Und genau, und das, ja, wie du sagst, ne, also ich habe jetzt ein paar Lesungen schon hinter mir und ich spreche danach immer total gerne mit den Menschen, die dann im Publikum sitzen und vor allem viele Betroffene kommen danach zu mir und sagen, ich kann es endlich irgendwie benennen, also na, ich kann endlich jemandem das Buch geben und sagen, hier, lies das bitte und ich bilde mir das nicht ein. Und ich glaube, ne, dieses Selbst Gaslighten, was man irgendwie macht, in dem, also was ich viel gemacht habe, so, ja, anderen geht's doch viel schlechter. Das ist bei der Rassismusform, finde ich, einfach nochmal krasser, weil, ja, weil sie so unsichtbar ist und so oft nicht ernst genommen wird.
Und dadurch auch nicht ausgesprochen wird, auch untereinander nicht ausgesprochen wird. zum nächsten.
Also genau, ich komme jetzt auf einen anderen Aspekt, der auch zeigt, dass antiasiatischer Rassismus nicht nur positiver Rassismus bedeutet, sondern auch zu realer Gewalt führen kann. Und das nicht mal nur auf die Pandemie bezogen, weil das ist auch nochmal ein anderes Kapitel. Da wurde es, glaube ich, zum ersten Mal in der breiten Öffentlichkeit überhaupt besprochen, dass es diese Rassismusform gibt und dass Menschen sozusagen aufgrund der Pandemie viele Menschen dadurch physische und psychische Gewalt erfahren haben. Sondern es ist ein anderer Aspekt und vielleicht kurz eine Inhaltswarnung. Ich spreche jetzt über sexualisierte Gewalt, über Sexismus und Misogynie.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Danke, Hami. Weil es auch schon im Text angesprochen wird von dir, dass gerade solche Stereotype und auch gerade in Medien wie Film, Musik, Literatur reproduziert werden und dadurch ja eine Aussage für das Publikum getroffen wird, okay, hier stellen wir oder hier spiegeln wir eine Wirklichkeit wider, die so nicht ist, sei es, sie ist überspitzt, sei es, sie ist verzerrt. Wie erlebst du heute, wenn du jetzt auch Filme schaust, Musik hörst und Bücher liest, ich als Filmschaffender finde die Frage enorm wichtig, wer erzählt die Geschichte? Und die war, glaube ich, früher nicht so an der Tagesordnung.
Ja, ich glaube, du bist ja vor allem auch aus dem Feld und könntest auch total viel dazu sagen. Aber ich habe aus meinem, so wie ich das sehe, ist, dass sich natürlich was verändert hat. Und ich glaube, ein Grund dafür ist auch die Diversifizierung von Filmproduktionen. Das heißt, früher waren vor allem Produktionen in Hollywood oder du hast halt hier die paar weißen, ja, leider sind es meistens weiße Männer, die auch deutschsprachige Sachen produzieren. Und ja, das war früher so und heutzutage hast du halt durch Netflix beispielsweise auch Produktionsfirmen aus anderen Ländern, die Serien in den Westen tragen können und dadurch auch mal, ein Schauspieler aus Korea oder aus Vietnam auf einmal komplexe Charaktere darstellen können und auf einmal sogar hot sind. Also so, ne, einfach nicht nur diese total entsexualisierten Figuren, die ja sonst eher so früher Standard waren für asiatisch wahrgenommene Schauspieler, also männlich gelesene. Und ich finde schon, dass sich das verbessert, also geändert hat. Gleichzeitig sehe ich da aber auch nicht nur positive, ich sehe das da nicht alles daran positiv. Also ein Beispiel ist auch K-Pop, ne? Also das ist ja auch was aus Korea kommt und wo auch hierzulande viele Fans sind. Und so dieses Fantum kann auch ganz schnell aber dazu übergehen, dass es auf einmal eine Art Fetischisierung ist. Dass so die K-Pop-Bands, die Männer, die da Teil dessen sind und so vergöttert werden, auf einmal irgendwie fetischisiert werden und gesagt wird, ja, ich will auf jeden Fall irgendwie einen asiatischen Mann jetzt haben. Und das ist halt auch schwierig, ne? Weil das ist das ist halt ein Trend und die Menschen werden irgendwie objektifiziert und übermorgen könnte der Trend vorbei sein und dann sind diese Männer auf einmal doch nicht mehr begehrenswert und unabhängig von so individuellen Vorlieben und ne, darum geht es nicht, sondern es geht um die strukturelle Komponente. Also es geht darum, dass sozusagen die Männer, zum Beispiel in den K-Pop-Bands, die jetzt für bestimmte Eigenschaften heroisiert und vergöttert werden, im nächsten Moment aber dafür gehasst werden und diskriminiert werden. Und man braucht wirklich nur unter einem Tagesschau-Post über BTS schauen und dann steht da sowas wie, sind das Frauen oder Männer? Also so Transfeindlichkeit, ne, das hängt dann auch total viel damit zusammen. Sind das überhaupt Männer? Können die überhaupt sehen durch ihre Augen? Also solche Kommentare sieht man immer und das zeigt einfach, ja, dass so ein Trend nicht immer zu einer Verbesserung der Lebensrealitäten der Betroffenen führt.
Und das Trend zwar was mit Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu tun hat, aber auf sehr kurzfristige Art und Weise.
Ja, ja, und auch die Frage nach der Deutungshoheit. Wer entscheidet, was Trend ist und was nicht? So, ja. Ja. Genau, aber vielleicht eine Sache noch, weil ich habe das Buch ja, mein Manuskript letztes Jahr im Frühjahr abgegeben und ich habe den Anschlag von Atlanta so als Höhepunkt sozusagen bezeichnet, aber leider ist ja in der Zwischenzeit auch nochmal ein anderer Fall sehr publik geworden und mir ist es wichtig, den jetzt auch nochmal zu erwähnen an der Stelle. Vielleicht haben es auch viele von euch schon gehört. Zwei US-Amerikanerinnen mit chinesischen Wurzeln, die letztes Jahr auf Schloss Neuschwanstein waren, wurden von einem weißen US-Amerikaner in die Falle gelockt, und er vergewaltigte Eva Liu und ihre Freundin Cassie Chang wollte sie beschützen und er hat sie dann den Abhang runtergestoßen, um dann danach ihre Freundin zu vergewaltigen und sie nach der Vergewaltigung ebenfalls den Hang runterzustoßen. Eva Liu hat es nicht überlebt, ihre Freundin Cassie Chang zum Glück schon und vor ein paar Monaten war eben der Prozess und der Täter wurde zum Glück auch verurteilt. Warum erzähle ich das? Zum einen ist es in Deutschland passiert und zum anderen ist es genau das Thema. Es ist auf die Hypersexualisierung asiatisch markierter Frauen zurückzuführen. Und was mir auch immer wieder bei solchen Fällen auffällt, ist dass das Gericht überhaupt nicht berücksichtigt hat, dass es ein rassistischer Mord war, ein rassistischer Femizid. Und aber auch die Medienlandschaft nicht. Also man muss wirklich suchen, ehe da irgendwas steht von anti-asiatischer Rassismus. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum fiel das nicht einmal. Im US-amerikanischen Raum schon, aber hierzulande nicht. Und ich finde, das ist einfach nochmal so, das verdeutlicht nochmal so sehr, wie unsichtbar diese Rassismusform ist. Und ja, und es berücksichtigt auch nochmal, wie generell Gewalt gegen Frauen überhaupt nicht gesehen wird, weil dass da auch Femizid steht, das ist auch eine Seltenheit. Da kann man sich schon drüber freuen, in Anführungsstrichen, dass ein Mord an Frauen, die von Männern ausgeht, also von Männern verübt wurde, dass das ein Femizid ist. Das, ja, auch das ist leider noch nicht so weit, dass das so auch benannt wird. Ja, ich komme jetzt schon zu meinem Prolog.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Ich finde, für diese Schlussworte der Lesung hat Tami auf jeden Fall Applaus verdient. Dieser Wunsch, von dem du sprichst, der dich angetrieben hat, auch das Buch zu schreiben, ich finde, jetzt ein Jahr später betrachtet, nimmt es schon seine Kreise, seine Züge. Es hat mich inspiriert, das Buch, um das einfließen zu lassen in meine Arbeit als Filmschaffner, in die Geschichten, die ich erzähle, hat sicherlich auch viele andere hier im Publikum inspiriert und auf eine Form auch mitgetragen. Also ich kann jetzt nur persönlich von meiner Arbeit sprechen. Man ist ja automatisch in Austausch mit anderen Menschen und da ist natürlich eine Sprache, eine Kommunikation enorm wichtig und da kann ich das Buch immer vornehmen und nachschlagen. Also ich habe es auch, ne, das ist...
Danke, das bedeutet mir wirklich viel.
Okay, ich habe schon vorhin gesagt, dass ich Fan bin von dem Buch, aber ich bin nicht der einzige Fan hier. Und was du auch ansprichst, ist dieses, okay, es gibt etwas, was man selbst als Normalität ansieht, aus der eigenen Perspektive heraus. Und es gibt diese vielfältigen Geschichten. Jeder von uns hat diese eigenen Geschichten. Und es gibt natürlich diese, sagen wir, eine Art kollektive Erfahrung, etwas, was wir miteinander teilen können als Erfahrung. Und es gibt natürlich auch, und da ist schon, ne, auch so der Thematik, Hypersexualisierung, da ist von meiner persönlichen Perspektive aus schon ein Gap da, automatisch. Und ich glaube, darüber bewusst zu sein, in der eigenen Arbeit, in dem eigenen Leben, in dem eigenen Vorgehen, in dem eigenen Kontakt mit anderen Menschen, das höre ich raus aus dem Epilog von dir. Wie waren bisher auch die Reaktionen auf das Buch? Und was gibt dir das mit auch für die nächste Strecke für dich?
Also was ich im Buch auch mehrmals erwähne und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich auf gar keinen Fall für alle sprechen möchte. Also ich meine, unsere Individualität wurde oder wird uns so in so vielen Hinsichten abgesprochen, dass ich auf gar keinen Fall mich hinstellen will und sagen will, ja, ich spreche jetzt für euch. Natürlich erzähle ich meine persönliche Geschichte, aber eben auch die strukturellen Dinge, aber es kann auch sein, dass jemand sagt, nee, ich habe das gar nicht so erlebt und das ist völlig okay. Und genau so bin ich auch sozusagen an das Buch rangegangen. Und natürlich trotzdem mit der Hoffnung, dass es Menschen gibt, die damit was anfangen können, die dann sagen können, ja, ich fühle das voll. Und das ist tatsächlich auch das, was ich zurückgemeldet bekomme bis jetzt. Also es ist so wertvoll für mich, jetzt mit dir hier zu sitzen und zu wissen, wie uns, also na, der Weg, dass wir hier sitzen können, der war nicht einfach so, für uns beide sicher nicht. Und dennoch sind wir hier und dann hören uns auch viele Menschen, wenn ich jetzt so sehe, zu, die ebenfalls betroffen sind. Und das ist für mich so das Größte, also das Wichtigste sozusagen. Und ja, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, dass dann Menschen dann sagen, sie haben jetzt endlich ein Buch, dass sie jemandem einfach in die Hand drücken können, ohne sich erklären zu müssen, ohne sich rechtfertigen zu müssen, weil das kenne ich ja auch. Das ist auch das, was mir am Anfang sehr oft begegnet ist. Also gerade bei meinen engsten Freundinnen, die ich schon seit ich in der Schule bin, kenne, die dann sagen, ja, warum hast du nicht vorher was gesagt? Und die natürlich auch in meinen Worten sich wiedererkennen und dann merken, oh shit, ich war ja auch Teil dessen. Ich habe das ja auch gesagt und drüber gelacht. Und das ist, ich glaube, das ist so das Härteste, so mit den engsten Freundinnen. Und das war ein langer Aushandlungsprozess. Und ich glaube, es hat uns auch näher zusammengebracht, die geblieben sind. Und es ist so wichtig, dass man darüber spricht. Also es war für mich so wichtig, darüber zu sprechen, ohne eigentlich Vorwurf, sondern einfach nur, um das aufzuarbeiten. Und das ist auch das, wo viele auch den Wunsch haben, also mit denen ich gesprochen habe, dass alles irgendwie auch ihre eigenen Erfahrungen aufgearbeitet werden. Und was ich auch immer gefragt werde, ist, ob es das Buch auf Vietnamesisch geben könnte, weil ja, meine Mutter, die kann jetzt sich ne, in ihrer Alltagssprache kommunizieren, Deutsch, aber sie könnte das Buch jetzt nicht verstehen. Und dann sage ich immer, dass ich das auch total schön fände, aber ja, das müsste man, glaube ich, dann selber finanzieren, weil ja, auch in der Verlagsbranche funktioniert halt alles nach kapitalistischer Logik und was sich nicht potenziell nicht gut verkaufen lässt, und das ist leider eine vietnamesische Übersetzung eines Buchs, das wird dann auch nicht gemacht. Und genau, und ich werde noch ein Crowdfunding bestimmt machen. Das ist halt auch immer so, ich mache für andere immer voll viele so Crowdfundings, aber ich habe irgendwie Hemmung davor, das für mich zu machen. Ich glaube, da ist halt noch so eine Angst, dass es vielleicht dann gar nichts wird. Aber egal, ich werde es auf jeden Fall machen. Ich werde mich überwinden und hoffentlich das Buch auf Vietnamesisch übersetzen lassen können. Ja, und ich nehme auf jeden Fall immer alle Geschichten mit, die ich höre, und ich ermuntere auch mal alle, die auch das so ein bisschen kommunizieren, dass sie das gerne machen möchten, irgendwie das im Buch schreiben oder in Texte oder in Kunst machen, die das Thema behandeln, wie du Filme machst darüber, auch unter anderem. Ich finde, je mehr, desto besser, und vielleicht ist es irgendwie eine Art Motivation, wenn sie sehen, ich habe es auch geschafft. Ja, und wenn ihr irgendwie Tipps oder irgendwas braucht, dann ich teile total gern meine Ressourcen. Und ich gehe total gerne in den Austausch mit euch. Ja, nach einem Jahr, ich bin auch ein bisschen müde.
Darf ich fragen, was für dich als Wunschvorstellung als nächstes für dich kommt, also als Autorin?
Ja, also ich schreibe ja total gerne, das war schon immer so, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben werde. Aber mein insgeheimer Wunsch ist ja eigentlich schon immer, einen Roman zu schreiben. Vielleicht mache ich das irgendwann, aber es ist jetzt noch nicht konkret geplant, weil ich irgendwie auch noch will, dass das Buch so den Raum hat, so sich so zu, ja, irgendwie den Raum hat, alleinstehend für sich. Und ja, ich habe ja auch bei einem Kinderbuch mitgeschrieben. Genau, ein ganz normaler Tag heißt es und ist im Carlsen Verlag erschienen. Und ich schreibe jetzt gerade noch bei einer Anthologie mit. Und die erscheint aber erst in 2 Jahren. Und ich muss sagen, ich drücke mich gerade noch ein bisschen davor, weil es ist irgendwie, das Thema ist Diversität im Kulturbetrieb und irgendwie sind da voll krasse andere AutorInnen dabei. Und irgendwie, ja, schiebe ich das noch ein bisschen vor mich her, aber da kommt dann was 2026. Vielleicht.
Also ist es eine wissenschaftliche Anthologie oder?
Genau, ist auch ein Sachbuch, genau, ja. Aber ist jetzt wissenschaftlich, da setzt du mich jetzt unter Druck.
Das war ein Sachbuch, habe ich gemeint. Ja. Vielen Dank, Hami. Auf Hinblick auf das Konzert, was nachher so gegen 9 Uhr stattfinden wird von Nasche 44, würde ich hier die Lesung abschließen. Ja.
Danke. Und natürlich ein großer Dank auch an dich, T, für deine tolle Moderation und dass du ja einfach so einen schönen Rahmen jetzt geschaffen hast für die Lesung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich glaube, ja, du hast den Raum sehr gut gehalten und durch die Lesung geführt. Danke dir. Großer Applaus. Applaus